Gibt es jemand hier, der den Prediger Bruder August Link noch kennengelernt hat? Also einige haben ihn kennengelernt. Er war ja nach dem Krieg in Westdeutschland, in Herford, der Ortsprediger. Und so wie ich das gehört habe, war er auch einige Male hier in Südamerika und hat auch hier das Wort Gottes gepredigt. Er ist gestorben, als ich 22 Jahre alt war. Aber er hat mein geistliches Leben doch in wichtigen Punkten mitgeprägt. Und zwar ist es so, dass ich doch viele Botschaften von ihm gehört habe, die er ausgerichtet hat. Und es gab besonders ein Thema, das er sehr gerne angesprochen hat, über das er sehr gerne gepredigt hat. Und ich habe heute noch so drüber nachgedacht und ich glaube, dass ich als junger Mensch davon so berührt worden bin, weil er selbst oder Link so von diesem Thema so erfasst war, so begeistert war, dass als er dann darüber gepredigt hat, es auch uns als Zuhörer, auch die Jüngeren angerührt hat. Und es ist so oft, wenn ich über dieses Thema spreche, dass ich dann auch an ihn denke und wünsche doch, dass Gott auch uns in dieser heutigen Zeit auch diese geistliche Sicht gibt und dass wir diese biblischen Wahrheiten wirklich verstehen. Und zwar das Thema, das ihn so begeistert hat und mich auch begeistert hat und ich könnte eigentlich sagen, immer mehr begeistert, das ist das Thema über die Gemeinde Gottes. Und wir haben ja in der Vorlesung durch den Bruder gelesen aus Psalm 87 und auch gehört, Psalm 87, die ersten Verse, sie ist fest gegründet auf den heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions über alle Wohnungen Jakobs. Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes. Und der Apostel Paulus selbst, er war ja sehr beeindruckt von dieser tiefen Wahrheit über die Gemeinde, dass er es auch so weitergegeben hat. An verschiedenen Stellen lesen wir das in den Briefen. Ich möchte eine Stelle anführen, Epheser 3. Da schreibt der Epheser 3 von Vers 9 bis 11, und zu erleuchten jedermann, welches da sei die Gemeinschaft des Geheimnisses, das von der Welt her in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge geschaffen hat durch Jesum Christum, auf das jetzt kund würde den Fürstentümern und Herrschaften in dem Himmel an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem Vorsatz von der Welt her, welche er bewiesen hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Also Paulus erkennt gerade in der Gemeinde diese unbeschreibliche Weisheit Gottes. An einer anderen Stelle heißt es so, dass die Engel gelüstete, dass sie wünschten zu verstehen. Die haben gehört, was die Propheten durch den Geist Gottes den Menschen gesagt haben. Aber sie haben versucht, ja, dieses Bild zu erkennen, das noch in der Zukunft lag. Aber mit dem Kommen Christi, mit dem Leiden und Sterben, dem siegreichen Auferstehen Christi und dann mit dem Kommen des Heiligen Geistes hat Gott diese Gemeinde auf der Erde ins Leben gerufen. Er hat sie in dieser Schönheit offenbart. Und diese Gemeinde, sie ist ein göttliches Werk, sie ist kein menschliches Werk. Und wenn man so betrachtet, auch Menschen, die sich mit dem Werk der Gemeinde Gottes beschäftigen, dann ist es eines der Hauptangriffspunkte, gerade die Lehre über die Gemeinde Gottes, die angegriffen wird. Oder auch in dieser modernen Zeit habe ich so den Eindruck, gibt es immer weniger Prediger, die auch über Gemeinde Gottes predigen. Als ob das nicht mehr in die Zeit hineinpasst. Man sagt, naja, predige Christus, aber nicht die Gemeinde. Predige über das Haupt, aber den Leib, den sollst du nicht erwähnen. Wenn man den Leib verachtet, kann man dann sagen, dass man das Haupt ehrt? Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und ihm ist die Gemeinde sein Leib. Das Werk, das er durch sein Kommen auf diese Erde überhaupt ins Leben gerufen hat, das ist ihm so kostbar, so wertvoll, dass auch wir, ich sag mal, mit glänzenden, staunenden Augen dieses Werk betrachten können und sehen, was Gott getan hat. Ja, es ist so, und das möchte ich von vornherein auch sagen, dass in unserer heutigen Zeit wir feststellen müssen, dass das Bekenntnis von Menschen, die sagen, wir sind Gemeinde Gottes, nicht mit der Lehre der Bibel übereinstimmt. Wir haben das. Wir haben das zu viel. Wir haben zu viele Menschen, die auch auf die Lehre der Bibel Wert legen und das sehr nachdrücklich sagen. Aber ihr eigener Wandel steht im krassen Gegensatz zu dem, was die Bibel lehrt. Und weil sie sagen, wir sind die Richtigen, wir sind Gemeinde Gottes, dann sagt man, okay, wenn ihr Gemeinde Gottes seid, dann will ich damit nichts zu tun haben. Und es ist auch Wahrheit, dass auch oft junge Menschen, die ganz kritisch auf die Realität schauen und die Realität mit den Maßstäben messen, die gepredigt werden, zu dem Ergebnis kommen, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist ungefähr so, als ob man sagen würde, der Saal hier, in dem wir sitzen, der ist genau waagerecht, so nach vorne. Da kann man noch so deutlich sagen, das ist genau auf der gleichen Höhe, von hinten bis hier nach vorne. Das kann man den ganzen Tag lang sagen, aber jeder wird sagen, weißt du, wenn ich da hinten eine kleine Glaskugel hinlege, das dauert nicht lange, rollt sie bis hier vorne hin, weil der Boden halt schräg ist. Der fällt ab. Das ist Realität. Die Lehre über Gemeinde Gottes, dieses Werk, das Gott selbst geschaffen hat, ist so herrlich, dass wir wirklich in uns dieses Verlangen tragen sollten. Herr, ich möchte diesem Ideal entsprechen. Und dass wir bereit sind, da wo Gott uns hinweist, wo wir davon abgewichen sind, wo auch in der Vergangenheit davon abgewichen wurde, dass man sagt, zurück zu dieser Lehre, zu diesem Maßstab des Wortes Gottes. Denn nur wenn dieser Maßstab in unserem Leben auch wirklich sich wiederfindet, nur dann können wir mit unserem Bekenntnis und mit unserem Leben Gott verherrlichen. Wenn die Menschen an euch hier in Oberaar sehen, wie es ist, wie eine Gemeinde Gottes lebt und in der Realität besteht, dann werden sie sagen, wunderbar, so etwas haben wir noch nie erlebt. Da möchten wir auch dazugehören. Und ich denke, das muss auch unser Ziel sein, heute, 2016. Es gibt Menschen in der Gegenwart, die leben in der Vergangenheit. Die möchten in einer Art leben, wie vor 100 Jahren gelebt worden ist. Das ist nicht biblisch. Das Wort Gottes ist immer ganz aktuell. Das ist immer in der Zeit, in der Gegenwart. Und wir dürfen durch die Gnade Gottes heute ein Leben führen, das Gott verherrlicht, in dem Gott wirklich geehrt wird. Und wir dürfen heute Gemeinde Gottes leben und sein. Und so möchte Gott uns Gnade geben, dass wir auch dieses Recht verstehen, dass wir erkennen, was es bedeutet. Nun ist dieser Gedanke Gemeinde Gottes, der ist so groß, dass ich eure Aufmerksamkeit über Gebühr strapazieren würde, wenn ich das alles beschreiben würde. Das heißt, wir können nur einen kleinen Blick drauf werfen, auf dieses große Thema. Aber Gott möge Gnade geben, dass unsere Seele dadurch berührt wird, dass wir das wirklich, was Gott uns sagt, verstehen und auch wirklich ausleben. Das Erste, was man natürlich sagen muss über Gemeinde Gottes, das ist eine göttliche Schöpfung. Matthäus 16, da lesen wir davon, wie Jesus im Gespräch mit den Jüngern ist und die Frage stellt, was sagen die Menschen, dass ich es bin? Und dann fragt Jesus dann, was sagt ihr? Und dann antwortet Petrus. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus, ich will bauen meine Gemeinde. Und dieser Ausspruch des Herrn Jesu ist ganz zentral. Ich will bauen meine Gemeinde. Das heißt, der Herr tut es und es ist seine Gemeinde. Es ist nicht die Gemeinde Günther oder Vogt oder irgendeines anderen Menschen. Es ist Gottes Gemeinde. Wir haben doch in Psalm 87 auch gelesen und da ist es auch so ganz deutlich. Psalm 87, Vers 6, der Herr wird zählen, wenn er aufschreibt, die Völker. Diese sind da selbst geboren. Vers 5, man wird zu Zion sagen, dass allerlei Leute darin geboren werden und dass er, der Höchste, sie baue. Gott baut die Gemeinde. Es ist nicht ein Mensch, sondern es ist Gott, der baut. In Psalm 147 heißt es im zweiten Vers, der Herr baut Jerusalem und bringt zusammen die Verjagten Israels. Gott tut das. Und auch wenn Gott in diesem Arbeiten, in diesem Werk Menschen gebraucht als Handlanger, als Werkzeuge, ist es doch immer Gott, der baut. Ich möchte, dass das wirklich uns ganz klar ist. Hier vorne steht ein Klavier. Wir haben das Klavier spielen gehört. Niemand würde auf die Idee kommen und sagen, das Klavier, das hat so wunderbar gespielt und das hat so herrliche Musik hervorgebracht. Wir alle wissen, hier kam der Pianist und hat sich hingesetzt und hat dieses Klavier bedient. Und erst durch das Bedienen dieses Instrumentes ist die ganze Musik entstanden. Und so ist es auch. Gott baut und er gebraucht dazu Menschen, aber er baut. Es ist nicht der Hammer, nicht der Schraubendreher, es ist nicht irgendein anderes Werkzeug, es ist die göttliche Meisterhand, die baut. Seine Gemeinde. Kein Mensch baut sie, Gott selbst baut sie. Und er baut da verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen hinein. Das haben wir gelesen. Und so werden Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen wiedergeboren und Teil dieser Gemeinde. Verschiedene Bildung, verschiedene Kenntnisse, verschiedene Herkunft, verschiedenes Wissen. Alle Menschen ohne Ansehung der Person, die wiedergeboren werden, die sich zu Gott bekehrt haben, sie sind Teil dieser Gemeinde, denn es heißt, er schreibt auf, Gott selbst schreibt auf alle, die dort geboren werden. Und so ist es das Verlangen der Boten Gottes, die das Evangelium verbreiten, dass Gott doch gnädig ist. Und dieser Ausruf des Psalmisten im 102. Psalm, der ist so ganz aktuell. Psalm 102, Vers 14 und 15. Du wollest dich aufmachen, ist hier das Gebet zu Gott, und über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihr gnädig seist. Und die Stunde ist gekommen, denn deine Knechte wollten gerne, dass sie gebaut würde und sehen gerne, dass ihre Steine und Kalk zugerichtet würden. Dass die Heiden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Ehre. Dass der Herr Zion baut und erscheint in seiner Ehre. So ist es auch heute, das Sehnen und Verlangen, dass Gott seine Gemeinde baut und Menschen hinzugefügt werden. Und damit ist ganz selbstverständlich, dass niemand ein Recht hat über einen anderen, der sich zu Gott bekehrt hat, den Gott eingeschrieben hat ins Buch des Lebens, irgendwie komisch auf solche, den anderen zu schauen. Es gibt hier manche kinderreiche Familie. Und da kann es durchaus sein, dass das älteste Kind zum Beispiel geboren ist in Deutschland. Das zweite Kind, weil die Eltern gerade unterwegs waren, ist in Kanada geboren. Das dritte Kind auf dem Weg nach Südamerika in Mexiko. Das vierte Kind in Brasilien, das fünfte Kind in Argentinien. Alles eine Familie, geboren an verschiedenen Orten. Und wer würde auf die Idee kommen zu sagen, naja, weil du in Europa geboren bist, deshalb gehörst du nicht zur Familie. Und so ist es im Geistlichen. Das Entscheidende ist, dass der Mensch wiedergeboren ist, dass sein Name im Himmel eingetragen ist und damit ist er Teil der Gemeinde des lebendigen Gottes, ganz gleich, wo er wohnt, in welcher Kultur, in welcher, ich sag mal, aus welcher Familie, mit welcher religiöser Bildung dieser Mensch ist, ganz gleich, wo er auch sich immer befindet. Jeder, der sich zu Gott bekehrt, ist Teil dieser universalen Gemeinde Gottes. Und somit ist die Gemeinde keine menschliche Konstruktion und auch die Ortsgemeinde nicht. Ortsgemeinde, das ist ja diese Gruppe an einem Ort, wo Menschen, die wiedergeboren sind, die Kinder Gottes sind, die Teil der universalen Gemeinde sind, zusammenkommen, um zusammen gemeinsam Gottesdienste zu haben. Das ist eine Gemeinde an einem Ort. Natürlich freut sich die Gemeinde, wenn viele andere dazukommen und miterleben, wie sie den Gottesdienst feiern. Aber das Wichtige ist, dass hier Gott es ist, der diese Gemeinde, auch die Ortsgemeinde, baut. Und so ist die Regierung dieser Ortsgemeinde, wenn sie biblisch ist, nicht so, dass da ein Herrscher ist, ein König, ein Papst, jemand, der das Ganze regiert. Weder ein Mann noch eine Frau. Wenn es biblisch ist, wenn die Ortsgemeinde biblisch ist, dann gibt es dort keine Regierung durch einen einzelnen Menschen. Auch nicht durch eine Gruppe, nicht durch eine Familie. Es ist auch nicht die Regierung dadurch, dass man jetzt demokratisch zu einer Meinung kommt und abstimmt und dann Entscheidungen trifft, dass man demokratisch die Gemeinde führt. Das ist auch nicht biblisch. Denn in all diesen Fällen ist es so, dass Menschen die Gemeinde regieren und nicht Gott. Aber Gemeinde Gottes heißt, Gott baut sie, Sie gehört Gott und Gott hat das Recht zu regieren und zu organisieren. Und deshalb dürfen nicht Menschen aufnehmen in die Gemeinde, dürfen nicht Menschen ausschließen aus der Gemeinde, sondern Gott alleine hat dieses Recht. Die Gemeinde, sie ist eine göttliche Organisation. Der Herr sagt, ich will bauen. Also er ist derjenige, der baut, der dazufügt. Ich kann mich erinnern, als wir in Gifhorn das Gemeindehaus gebaut haben, 1978 haben wir es eingeweiht. Wenn ich dann als Junge auf die Baustelle gekommen bin, dann waren oft Brüder da und haben gearbeitet. Und man hat gesehen, der da gebaut hat, der hat einen Stein auf den anderen gesetzt. Man konnte hinterher erkennen, dass da gearbeitet wurde. So ist das Werk Gottes in der Gemeinde. Er baut, er arbeitet. Und er fügt hinzu und er verbindet die Glieder eins mit dem anderen. Apostelgeschichte 2, der letzte Vers. Und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, die da selig wurde. Der Herr tat das. Nicht irgendein Mensch, sondern Gott hat dieses getan. Er alleine. Oder in 1. Korinther 12, da schreibt Paulus davon, dass an einem Leibe sehr viele Glieder sind, sehr unterschiedliche Glieder. Und dann sagt Paulus so, und Gott selbst, er hat die Glieder dahin gesetzt, an den Platz, wie es ihm gefällt. Und das ist das Schöne, wir können feststellen, dass in einer Ortsgemeinde und auch im Werk so ganz verschiedene Menschen Teil sind dieser Gemeinde. Und wir brauchen jeden Einzelnen. Jeder ist wichtig. Es gibt niemand, der unnötig ist. Jeder ist nötig in der Gemeinde und jeder wird gebraucht. Und jeder hat einen Auftrag und Gott hat dieses gewirkt. Und er beruft, Gott beruft Menschen in den Dienst. Ganz konkret zum Beispiel ein Beispiel. Wir haben jetzt in den letzten Tagen uns immer wieder mit dem Thema Evangeliumsposaune beschäftigt, weil Bruder Reimer dort in Kanada an dem Thema arbeitet, ihr arbeitet hier, besonders auch Geschwister Günther, ich arbeite in Deutschland an diesem Thema und so haben wir uns viel mit dem Gedanken beschäftigt. Und dann haben wir festgestellt, es gibt noch so einige Bereiche, das ist wie eine Baustelle, das ist noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte, sein könnte. Das Problem ist, dass uns Menschen fehlen, die genau für diesen Dienst von Gott berufen sind, in denen Gott so dieses Feuer dafür entzünden konnte, dass sie wirklich diese Aufgabe sehen und sich drunter stellen und den Dienst tun. Und das wirkt Gott in einer Ortsgemeinde im Werk. Und er ist es, der hinzufügt, er ist es, der die, denken wir dran, wie Jesus die Apostel berufen hat, in Markus 3 zum Beispiel wird davon geschrieben. Er hat die Nacht gebetet und dann hat er einen, es waren ja viele, die ihm gefolgt sind, und dann hat er gesagt, du, Petrus, und Johannes, versteck dich nicht, komm, stell dich hier zu mir. Und so ist er durchgegangen, jeden der 12 hat er erwählt und hat gesagt, so, ihr seid meine Apostel. Ihr seid der engere Kreis der Jünger. Und so ist es, dass Gott auch in der heutigen Zeit und solange er die Gemeinde baut, auch so Menschen in verschiedene Aufgaben beruft und hineinstellt und sie befähigt, das zu tun. Ich denke da an Epheser 4, da heißt es im 11. Vers, Epheser 4, Vers 11, und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern. Gott hat das getan. Und so tut er das auch bis in unsere Gegenwart. Er wirkt dieses. Und so dürfen wir Gott danken, dass Gott diesen Bau schafft. Nun ist ja dieser Bau kein Selbstzweck, sondern Gott schafft, hat ja die Gemeinde geschaffen, dass sie ihn verherrlicht und dass sie den Kindern Gottes, die Teil sind dieses Baus, eine Heimat da gibt. Und deshalb ist es so, wie es im Psalm 87 gesagt wird, herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes. Das ist der Ort, wo die biblischen Wahrheiten gepredigt werden, wo das Evangelium verkündigt wird, wie Menschen Heil finden für ihre Seele. Es geht nicht darum, dass Menschenlehre dort vermittelt wird oder menschliche Weisheit oder Logik oder Philosophie. Es kommt nicht darauf an, dass große Theologie verbreitet wird. Es kommt darauf an, dass die biblischen Wahrheiten klar und deutlich gepredigt werden. Und wenn das noch so einfach ist, die biblischen Wahrheiten werden dort verkündigt. Und das alles unter der Leitung des Heiligen Geistes. Johannes 16, Jesus spricht in den Abschiedsreden, im 13. Vers davon. Ich will den Tröster senden und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Kein Mensch kann mit seinem eigenen Verstand die biblische Wahrheit erkennen. Wir können uns noch so anstrengen, wenn wir verstehen wollen, was ist der Wille Gottes im Wort Gottes. Wir können uns noch so anstrengen, wir können Literatur lesen, wir können alte Theologen, die Kirchenväter dazu befragen. Und das Wort Gottes wird uns verschlossen bleiben. Es sei denn, der Heilige Geist macht uns Licht an. Das ist so, in einem dunklen Raum, du findest dich nicht zurecht, bis wirklich der Lichtschalter betätigt wird und alles ist hell. Und so geht es auch, wenn der Heilige Geist uns erleuchtet. Plötzlich sehen wir die Wahrheiten des Wortes Gottes, wir erkennen den Willen Gottes. Und das brauchen wir. Der Heilige Geist muss uns erleuchten und er muss uns die Klarheit geben über Gott selbst, über die Gottheiten, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Wenn ich daran denke, auch in unserer heutigen Zeit, wie viel Unklarheit und wie viel Irrlehre mit dem Heiligen Geist in Verbindung steht, dann ist es so wichtig, dass wir die biblische Lehre über den Heiligen Geist kennen. Und wie wir heute Vormittag gehört haben, dass wir erfüllt sind, erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dass diese tiefen Wahrheiten von der Gnade Gottes, von dem vollen Heil gepredigt werden und erlebt werden. Dass die Wahrheit über das neutestamentliche Jerusalem, über die Gemeinde gepredigt wird. Und wenn die anderen das auch nicht hören wollen, es bleibt biblische Wahrheit. Und wenn auch so viel schiefgelaufen ist in der Vergangenheit, deshalb bleibt die biblische Wahrheit kostbarer Edelstein. Und wir werden nur auf biblischem Boden wirklich gesegnet sein. Wenn wir irgendwelche Experimente machen, wir verlieren. Natürlich ist das so, wenn Prediger zusammen sind, dann sprechen sie über manche Probleme, die da sind, und dann spricht man, naja, wie ist das mit den Menschen, wie kann man Menschen erreichen? Und das ist ja so, wir sind Menschen und wir neigen dazu, dass wir uns dann menschliche Gedanken machen, dass wir menschlich kreativ werden. Und heute ist man sehr kreativ. Man widmet die Kirche um oder dann hat man den Kirchenraum und dann werden nicht angemessene Gesänge gebracht, nicht angemessene Musikstücke, dann macht man eine Diskothek aus der Kirche. Man ladet die Leute ein zum Feiern, um sie in die Kirche zu holen. Man fängt an, Fußball zu spielen, um Menschen zur Kirche zu holen. Das sind alles Irrwege, die ins Verderben führen. Denn es ist und wird so bleiben, nur auf dem wirklich kernbiblischen Boden wird Gott bauen. Und es hilft nicht, Heu und Stoppeln aufeinander zu schichten. Wir müssen mit wertvollem, gehaltvollem Material bauen. Und das kann nur durch das Wirken des Geistes Gottes geschehen. Nur wenn der Heilige Geist selber baut, dann wird es vorangehen. Und es ist so wichtig, dass in der Gemeinde diese biblischen Wahrheiten gepredigt werden, selbst dann, wenn wir sagen müssen, dass das Leben noch nicht diesem Standard entspricht. Ich kann mich erinnern, wie Bruder Sonnenberg früher davor gewarnt hat. Er sagt, niemals darf die Predigt dem Leben angepasst werden. Menschen sagen vielleicht, keiner kann so leben, wie die Bibel das fordert. Also muss jetzt die Lehre etwas reduziert werden, die Ansprüche müssen niedriger gestellt werden, damit die Menschen ja doch das Gefühl haben, als ob sie dem Maßstab entsprechen. Nur, es wird dann nicht lange dauern, dann wird das Leben weniger sein und dann wird man den Maßstab weiter reduzieren müssen. Eine verhängnisvolle Entwicklung. Wir müssen unser Leben an den biblischen Maßstab anpassen und nicht andersrum, damit Gott uns wirklich gnädig sein kann. Und so müssen wir über die Liebe Gottes sprechen, über die Bruderliebe sprechen. Und wenn Mängel da sind, dann müssen wir uns als Gemeinde darunter stellen und bitten, Herr, vergib uns und hilf uns, dass wir wirklich einander lieben. Über das Thema Demut muss gesprochen werden. Ich würde fast sagen, es muss täglich über die Demut gesprochen werden, weil unsere heutige Zeit dieses Wort nicht mehr kennt. Der Geist der Zeit, der bläst die Menschen auf. Der Ego ist so groß, dass er nicht mehr durch die Tür passt. Die Menschen können sich nicht mehr beugen und demütigen. Aber das Wort Gottes sagt, den Demütigen gibt er Gnade. Und das ist der Schlüssel, dass Gott uns gnädig sein kann. Das muss gepredigt werden im Hause Gottes. Ein heiliges Leben muss gepredigt werden. Der Missionsauftrag. Der letzte Vers im Matthäus-Evangelium. Jesus sagt so, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Keiner würde auf die Idee kommen und sagen, das gilt heute nicht mehr. Das gilt doch. Aber genauso wie diese Verheißung gilt, ich bin bei euch, gilt das, was Jesus zuvor sagt. Geht hin und bringet der Welt, bringet den Menschen das Evangelium. Und so ist es unsere Aufgabe, auch diesen Missionsauftrag zu leben. Und es ist auch Realität, dass auch in der Gemeinde Gottes, da wo Gott die Steine hinzugefügt hat, trotzdem, obwohl Gott die Steine selbst eingefügt hat, der einzelne Stein, der einzelne Mensch nicht perfekt ist. Wir sind nicht vollkommen. Ich glaube, manch einem mag es so gegangen sein wie mir. Ich habe immer damit ein Problem gehabt, dass ich mir gesagt habe, die Ortsgemeinde, wenn ich mir sie so anschaue, die einzelnen Menschen, dann stelle ich fest, das ist bei vielen so mangelhaft. Auf der anderen Seite sehe ich Gott, wie vollkommen er ist. Und auch der Maßstab über Gemeinde, wie hoch und erhaben. Wie kommt das zusammen? Und Gott hat mir dieses irgendwie so groß gemacht, dass die Ortsgemeinde, dieser Platz ist, wo das vollkommene Göttliche mit diesem schwachen, unvollkommenen Menschlichen vereint wird. Wo Gott den Menschen in seiner Schwachheit heiligt und rein macht von der Sünde und ihm hilft, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und Gott dadurch, dass er den Menschen berührt, ihn reinigt und trotzdem bleiben wir unvollkommen. Ich habe schon alte Geschwister getroffen und mit ihnen gesprochen, die seit Jahrzehnten Gott dienen und immer wieder werden sie sagen, es ist noch so viel Mangel in meinem Leben. Wir sind Menschen. Und deshalb haben wir auch in der Gemeinde auch dieses Menschliche, das man merkt, das man spürt. Aber durch die Gnade Gottes, durch die Liebe, durch die Demut, hilft Gott, dass wir auch da miteinander leben können und dass Gott in uns zu Ehren kommt und er gesehen werden kann. Und deshalb lasst uns dankbar sein für dieses wunderbare Erbe, das Gott uns geschenkt hat, für die Erkenntnis, die wir haben dürfen über die Lehre von der Gemeinde Gottes. Es gibt viele Menschen, die kennen nicht die Lehre von der Erlösung. Die kennen nicht die Lehre davon, wie man Heil bekommen kann. Dann gibt es Menschen, die kennen das, die haben sich zu Gott bekehrt, aber kennen viele andere biblische Wahrheiten nicht. Und wir dürfen Gott danken für das, was wir als göttliches Licht haben dürfen, über die Lehren der Bibel, über die Erlösung und auch über die Gemeinde. Und lasst uns wirklich danken dafür. Jeder, der geboren wird oder als Kind hineingeboren wird in eine gläubige Familie, der hat ganz große Vorteile. Der hat einen großen Segen Gottes. Denn er wird vertraut gemacht mit dem Wort Gottes. Er sieht bei seinen Eltern, wie ein Leben geführt wird, das Gott gefällt. Er erlebt mit seinen Eltern Gebetserhörungen. Er erlebt, was Glaube bedeutet. Und trotzdem muss der Mensch sich zu Gott ganz persönlich bekehren, weil sonst wird ihm das alles nichts helfen. Er muss sich selbst bekehren, Buße tun, erlöst werden. Und dann kann er sozusagen das Erbe, das er bekommen hat von seinen Eltern, die das wissen, das hilft ihm dann, voranzugehen, Gott zu dienen. Und das lasst uns dankbar aus der Hand Gottes nehmen, auch wenn wir lesen, wie Paulus Timotheus ermutigt und sagt, guck mal, ich weiß, wie du von deinen Voreltern her Gott gedient hast, wie schon deine Oma Gott gedient hat, deine Mutter diente Gott. Und so haben auch wir große Vorrechte. Und lasst uns dieses wert achten. Es ist heute, leben wir in einer Zeit, in der man dieses verachtet. Man schätzt das nicht wert. Man versteht es nicht mehr. Aber wisst ihr, das Problem ist, man erkennt den Wert nicht, weil man einfach das Licht verloren hat, diesen Wert überhaupt zu sehen. Aber wenn wir in diesem Licht des Wortes Gottes leben, dann werden wir immer mehr erkennen, welche Kostbarkeiten im Worte Gottes sind und was uns auch durch die Predigten und das Leben unserer Eltern und Voreltern gegeben worden ist. Gemeinde Gottes, ich bin so dankbar dafür, dass ich darin leben darf, dass ich es kennen darf, dass wir die Geschwister kennen dürfen, hier bei euch. Und es ist wieder so, wir haben auch mit den Brüdern gesprochen, für mich so ein Wunder. Ich habe die allermeisten von euch doch noch nie gesehen. Und wir waren kurz zusammen und ihr habt uns so lieb gehabt. Das ist wunderbar. Das ist herrlich. Und so ist es uns auch schon gegangen, als wir in anderen Ländern waren. Und das ist das, was Gott wirkt. Und dafür bin ich Gott so sehr dankbar. Und dafür möchte ich Gott loben und ehren und dafür eintreten. Und er möge uns dieses bewahren. Und er möge seine Gemeinde bauen. Und wie ich vorhin gelesen habe im Psalm 102, wir wünschen so sehr, dass gebaut wird und ist auch mein Verlangen, auch hier für euch in Argentinien, dass Gott euch doch bauen möge, dass er Menschen hinzuführen möge, die erlöst werden, die Licht bekommen von Gott und dass die Kinder Gottes, die erlöst sind, die vielleicht durch manche Dinge irgendwie getrennt sind, dass sie doch zusammenfinden und gemeinsam Gott dienen. Dass man erkennt, dass dieser Kleinkram zurückbleiben sollte. Und wir sollten erkennen, dass wir gemeinsam diesen Weg des Lebens gehen. Und dass wir nicht einmal vor dem Thron Gottes ankommen und Gott sagt, was willst du? Dein Recht war dir wichtiger als meine Sache. Und so kann die Tür verschlossen bleiben. Aber Gott möge helfen, dass wir ihm in aller Demut nachfolgen und dass er in unserem Leben verherrlicht werde. Gott gebe Gnade. Amen.